Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Bestattung Himmelblau, dem größten privaten Bestatter Österreichs, mit Standorten in Wien, Graz und München.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Das ist eine ganz besondere Folge. Es geht um die vielleicht größten Themen der Menschheit. Es geht um Tod und es geht um Trauer. Heute speziell im Einsatzdienst. In Österreich sterben jeden Tag ca. 250 Menschen und das ist immer eine Ausnahmesituation. Im Alltag erleben wir das hoffentlich sehr selten. Im Einsatzdienst sind wir viel öfters mit dem Tod konfrontiert und auch mit der Trauer, die dazugehört. Wir erleben fassungslose Angehörige und das geht auch an uns als Einsatzkräfte nicht spurlos vorüber. In den letzten Monaten waren auch immer wieder schwere Unfälle in den Medien, bei denen Feuerwehrleute und Einsatzkräfte selbst verunglückt sind. Das macht was mit der Gemeinschaft. Ich bin Marcel Kilic und weil das Thema ein so großes ist, habe ich lange recherchiert, wer der Richtige dafür ist. Aber es war eigentlich schnell klar. Er ist gelernter Rauchfangkehrer, dann viele Jahre Bestatter, war auch aktiver Rettungssanitäter, das heißt, er kennt den Einsatzdienst. Und dann hat er Psychologie studiert, ist heute Notfallpsychologe, hat Bücher rund um den Tod und die Trauer geschrieben, hält Vorträge dazu und er hat sogar seinen eigenen Podcast. Dr. Martin Prein, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich. Danke.
Martin, du bist Thanatologe und ich glaube, es ist okay, wenn man das Wort vielleicht jetzt zum ersten Mal hört. Das ist die Wissenschaft vom Tod, vom Sterben und von der Bestattung. Und ich glaube, der Tod ist wahrscheinlich das größte Rätsel der Menschheit. Das hat uns immer schon beschäftigt, früher am Lagerfeuer, heute genauso. Da hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Und man sagt immer, der Tod macht was mit uns. Du hast das als Einsatzkraft erlebt, bis zur ersten Hilfe, als Bestatter darüber hinaus und eben im Umgang mit den Angehörigen. Was macht denn der Tod und die Trauer mit uns? Hast du eine Antwort darauf?
Also einfach sicher nicht im Sinn von, der macht das und das. Ne? Also wir Menschen, wie du sagst, sind immer schon außergefordert gewesen in den jeweiligen Kulturen und Gruppierungen, dieses Wissen um unsere Endlichkeit zu handeln, ne? Und auch den Verlust von geliebten Menschen zu handeln. Ne? Mhm. Menschen und Kulturen haben allerhand hervorgebracht, um das zu bewältigen. Ne? Sei es, um den Tod überhaupt zu negieren, ne? Und davon auszugehen, dass nach dem Tod was kommt und so weiter, Religionen bedienen das. Bischof hat aber schon gesagt, ohne Tod keine Religion. Und es ist ein viel größeres Thema, als was uns zugänglich ist in uns, einzelnen Menschen auch. Also es gibt da so ein Grundrauschen, so ein Hintergrundrauschen, das immer da ist. Und viele Aspekte unseres Lebens klingen an dieses Todesthema an. Verlassen werden, krank werden, Hilflosigkeit erleben, keine Ahnung, ne, Selbstwirksamkeit verlieren und so weiter. Das sind alles Anklänge an den Tod. Oder alle existenziellen Fragen, vom Geld angefangen, bis zu allen möglichen Formen von Bindungen. Das sind letztlich Todesthemen bei genauerer Betrachtung. Wenn der Mann die Frau verlässt nach 20 Jahren Beziehung oder umgekehrt, dann hat das einen Anklang an das Todesthema. Wenn ich der Verlassene bin und meine Frau geht weg von mir, dann löscht sie mich in ihr aus. Mhm. Das ist eine Form von einer Todeserfahrung. Mhm. Also dieses Thema ist viel mehr da. Und die spannende Frage für mich ist natürlich auch nicht nur die, wie leben wir Menschen mit dem Wissen, dass wir tot sein werden? Das ist eine spannende Frage. Ich sage oft zu den Leuten im Seminar, es wisst alle, dass ihr tot sein werdet. Es könnte im Prinzip jede Sekunde tot umfallen und es stresst euch überhaupt nicht. Es sitzt völlig entspannt da. Wie geht das? Ja, das frage ich mich. Und gerade frage ich mich das bei Berufskräften, die permanent mit dem Tod so stark konfrontiert werden. Pflegeeinsatzkräfte sind so meine Hauptkundschaften. Und das ist auch eine Frage, neben diesen Fragen des, wie können wir umgehen mit diesen Dingen, die wir erleben im Einsatz, wie umgehen mit Trauernden, die uns vielleicht im Einsatz begegnen oder in der Mitwelt und vieles mehr. Aber noch was anderes ist mir eingefallen kurz, das kannst du nicht wissen bei der Anmoderation, hast du das nicht wissen können, ich war einmal bei der Feuerwehr.
Ja, wirklich? Ja. In Oberösterreich?
Meine Einsatzkraftgeschichte hat eigentlich bei der Feuerwehr angefangen. Mhm. Es ist damals, wie ein Bub war, so mit 12 Jahre, glaube ich, war ich, ist diese Jugendfeuerwehr ins Leben, ist da so installiert worden, glaube ich, in Österreich. Und da war ich dann in Bad Schallerbach bei der Jugendfeuerwehr, 3 Jahre. Mhm. Bis ich dann 16 geworden bin und dann haben sie mich in Bad Schallerbach nicht lassen. Also zu den Großen kommen, wie man sagt. Wie sagt man da? Zu den Aktivdienst. Weil Wir haben zwar 2 Kilometer vom Feuerwehrdepot weg gewohnt, aber wir haben zur Gemeinde Schlüsselberg gehört. Und die Feuerwehr, das war 5 Kilometer weiter weg. Und dann haben die gemeint, ich soll doch dorthin gehen, weil ich quasi nicht von der Gemeinde bin.
Das da radelst dann halt nicht, wenn was
ist. Nein, dann bin ich dorthin, dann habe ich dort angefangen. Und dann hat irgendwie so die erste Erfahrung damit begonnen, dass da gerade dieses Zeltfest war im Sommer. Und dann haben diese nächsten Wochen daraus bestanden, dieses Zeltfest zu managen. Und dann bin ich zum Rundkreuz gegangen. Und dann war ich 15 Jahre Sanitäter beim Rundkreuz. Und ich habe meine ersten Schritte habe ich bei der Jugendfeuerwehr gemacht. Also ich weiß noch, was ist ein Zählschlag, was ist ein Saugschlag, diese Dinge weiß ich noch ein bisschen.
Super, ja. Sehr schön, ja, ja. Am Anfang Fach. Ja.
Aber ich weiß noch, so Jungfeuer, wir haben sogar bei so Bewerben mitgemacht, Bronze-Sür-Bewerber, das hat es ja, gegeben bei den Jugendgruppen. Ich weiß noch eins, ich war immer gern dieser Kommandant. Jungfeuerwehrmann Brein meldet Bewerbsgruppe Zahlerbach zum Bewerb angetreten.
Jawohl, ja, die Rede überprüft und in Ordnung.
Genau, ja, das sind so Sachen. Das weiß ich noch. Ja, ja.
Cool.
Also hat eigentlich so angefangen. Ja.
Ich war bei der Rettung einmal und habe gesagt, einmal Blaulicht reicht, glaube ich. Ja,
ja, ja, ja, ja, so, dass beides gemacht hast.
Genau.
Ja, ja, nein, das ist, ja.
Du hast gesagt, den Umgang mit den Trauernden, das ist für mich ein spannender, aber ein ganz schwieriges Feld. Ja. Ich sage einmal, wenn die Oma stirbt, jeder kennt die Oma, dann ist das in der Familie eine intime Situation. Mhm. Da unterstützt man sich allein einmal nur durchs Anwesensein, wenn man füreinander da ist, glaube ich. Aber wenn ich als Einsatzkraft irgendwo bin und dort verunglückt jemand und dann habe ich vielleicht sogar mit Angehörigen zu tun, weil da jemand am Beifahrersitz sitzt, der den Unfall überlebt hat. Oder Angehörige, die ja vom Unfall erfahren, dorthin laufen. Ja, dann bin ich dort nicht der beste Freund. Ich kenne die Person vielleicht gar nicht. Ich bin mit einem psychologischen Background. Ich sage, dann habe ich einen Einsatz. Ich bin professionell. Ich funktioniere ja dort. Ich habe eine Aufgabe. Mhm. Meine Aufgabe ist dort nicht seelischer Beistand primär. Aber was kann ich da sagen? Gibt es einen Satz? Gibt's da ein Lehrbuch von Phrasen, die ich bringen kann? Oder sind Phrasen überhaupt nicht gut? Ist da gescheiter, ich sage nichts, bevor ich was Falsches sage?
Naja, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie der drauf ist. Naja, aber es ist vielleicht interessant, so eine Grundidee mal zu bekommen, in welcher Situation sich so akut betroffene Menschen befinden. Das muss ja kein Angehöriger sein, der einen Todesfall gehabt hat. Das kann ja der sein, der einen Unfall verursacht hat. Das kann der sein, der im Auto eingeklemmt ist. Alle diese Menschen, sei es die Trauernden oder der gerade irgendwie in eine Ausnahmesituation kommt, das kann man sich hirntechnisch so vorstellen. Die meisten Leute kennen, unser Hirn hat verschiedene Bereiche und es gibt im Gehirn so dieses Zwischenhirn. Da drinnen ist so das limbische System, das hat man vielleicht schon mal gehört, Amygdala, Hypothalamus. Und diese Systeme sind unter anderem dazu da, alles zu regulieren, wenn es um heftige Emotionen geht. Und bei Menschen, die gerade einen Todesfall im Familienkreis haben oder der hat gerade einen Unfall verursacht und steht an dieser Unfallstelle und sieht da die 2 überschlagenen Autos und Leute, die da liegen, dann passiert im Gehirn Folgendes, dass dieses limbische System auf Hochalarm fährt. Ja? Also diese Emotionen fahren hoch, die Angst fährt hoch, die Hilflosigkeit, das vegetative Nervensystem fährt hoch, das ist im Ausnahmezustand. Aber sie können momentan nicht fliehen und nicht kämpfen. Also das Gehirn wird sozusagen in die Zange genommen. Ja? Es ist ein extrem stressreiches Ereignis und ich kann mich momentan nicht dazu verhalten. Ich kann nicht fliehen und nicht kämpfen, ich komme nicht aus. Ich bin im Auto eingeklemmt, glaube ich stirb. Mein Sohn liegt da gerade tot an der Unfallstelle und so weiter. Ne? So ist dieselbe Situation. Und ich kann nicht fliehen und nicht kämpfen. Und dann passiert es, dass das Gehirn in die Zange genommen wird. Und durch dieses Gehirn in die Zange genommen werden, kann es sein, dass die Menschen dissoziieren. Ne? Dissoziieren heißt, dass die Psyche zur Furchtbarkeit auf Distanz geht. Und das zeigt sich unter anderem in irgendwelche Verhaltensweisen der Leute draußen. Viele Einsatzkräfte kennen das selber aus dem Einsatz vielleicht sogar, dass sie sagen, ja, da waren wir an dieser Unfallstelle und wie wir da draußen gestanden sind, auf der Straße oder auf der Autobahn da herumgeschnitten haben, habe ich teilweise den Eindruck gehabt, als war das Ganze wie ein Film, als war das Ganze nicht real. Nicht, dass die Psyche was macht, sozusagen auf Distanz geht. Das war die Geschichte nicht ganz real. Und Betroffene vor Ort, wenn da jetzt auf der Unfallstelle da rumrennt, die sind oft sozusagen dissoziiert. Und dieses Dissoziieren hat dann die Funktion, dass die Leute zur Furchtbarkeit, die Psyche zur Furchtbarkeit einerseits auf Distanz geht. Nicht, das kann da passieren, das haben wir beim Roten Kreuz oft erlebt. Wir wiederbeleben da einen Familienvater. Der stirbt, wir können ihn nicht mehr retten, die Notarztkräfte und wir. Und dann sitzt die Frau vom Hinterbliebenen da, weint und weint. Ja, die reagiert so, dass sie überflutet wird von den Emotionen. Und der Sohn steht da und sagt, Mama, ich muss dich zusammenreißen. Mama, das hätte der Papa nicht wollen. Mama, müssen wir stark sein. Mama, da darf uns jetzt nicht hängen lassen. Und das ist eine Reaktion, die uns irritiert. Aber wir sehen bei dieser Reaktion, die Psyche geht zu dieser Furchtbarkeit durch diese Reaktion auf Distanz. Er hat sozusagen in diesem Reagieren Oberwasser. Und was die Betroffenen auch erleben in dieser Situation, ist neben dem Schmerz und dem Überflutetwerden von diesem zu viel an allem, ist auch oft das Erleben von Hilflosigkeit. Und was ist ein Gegenmittel zur Hilflosigkeit? Handlungsfähigkeit. Und das kann da passieren, dass Betroffene vielleicht auf der Unfallstürme aneinander rennen und dort mit der Rückseite vom Eis kratzen, weil da ist ein Bordwisch drauf, Besal, tut ein Splitter zusammenkehren an der Unfallstürme. Oder rennt herum und schaftelt irgendwas um und um. Ja? Fuchtelt irgendwas herum und es müsste da was tun. Mhm. Und wenn man das versteht, ne, dass die meisten Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen eine wichtige Funktion haben, dann kann man schon mal ganz anders mit ihnen umgehen. Das heißt, ich muss gegen die meisten Reaktions- und Verhaltensweisen der akut Betroffenen nichts tun. Außer es wird selbst und fremdgefährdet. Ich glaube, wenn der jetzt mit seinem Besal da auf der Überholspur rumrennt, dann muss man wegbegleiten, aber auch ihm vielleicht was an die Hand geben, wo man sagt, gehen Sie, könnten Sie vielleicht mitkommen, schauen Sie, wir brauchen vielleicht eh von Ihnen da jetzt das oder das oder das. Mhm. Weil ich sehe, er muss irgendwas offenbar in Handlung aufführen. Wer anderer rennt vielleicht ferngesteuert um und geht vielleicht, ne, dass nicht nur die Psyche auf Distanz geht, sondern auch der Körper auf Distanz geht. Oder wenn ich da vielleicht auch eine Geschichte erzählen kann, wir waren einmal auf einer Unfallstelle, als Bestatter, und da ist ein junger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Und das war bei einem Autohaus, wo ein Kaffeehaus dabei war. Das hat am Sonntag offen gehabt, die Geschichte war Sonntagvormittag. Und da haben sie halt so junge Burschen mit dem Motorrad dort immer getroffen, in dem Kaffeehaus, war ein wenig ein Stammtisch quasi, das hat offen gehabt da am Sonntag eben. Und haben auf dem Parkplatz vor dem Autohaus mit dem Motorrad halt so Kunststücke gemacht. Ja. Und dieser junge Mann macht so einen Willi, ne, und aufs Hinterrad und rutscht runter. Und das war wurscht gewesen, aber ist dann halt so schnell geschlittert und da war so ein Betonsockel und so, von so einer Leuchtreklame und war halt tot. Und wir kommen hin und der Polizist hat uns empfangen, uns Bestatter, und hat gesagt, die Eltern sind auch schon da, aber die sitzen im Kaffeehaus und werden von der Krisenintervention betreut, passt. Und wir dann den Verstorbenen auf die Trage und dann ins Auto rein. Und der Polizist schreibt uns die Daten auf vom Verstorbenen und auf einmal steht der Vater da. Der Vater vom verstorbenen Sohn und sagt zu uns, grüß euch, du, wie tun wir denn? Heute ist Sonntag, wer wenigst tun bei euch in der Bestattung, oder kommen morgen zu euch, du, wenn so deppert dann, wenn sie so deppert spielen, ich bin selber auch Polizist, ich habe so schon oft gesagt, was, oder geredet. Ne? Und diese Reaktion zeigt ganz deutlich, was steht im Vordergrund? Vermutlich extreme Hilflosigkeit. Was ist ein Gegenmittel zur Hilflosigkeit? Handlungsfähigkeit. Und da hat er sich handlungsfähig erlebt. Und wie mich bedeutet es draußen, ich muss gegen die Reaktion nichts tun. Sondern ich gehe mit der Reaktion, so wie es da war, sogar eher mit. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, das war sicher besser, wenn sie morgen kommen, weil heute müssen wir immer wieder weg, wir haben Bereitschaftsdienst, habe ihm dann mein Kattel gegeben und so weiter. Ich muss jetzt nicht hergehen und sagen, Gott, wie reden denn Sie, da liegt ja da der Bub. Das war fatal. Sein Gehirn muss auf Distanz gehen. Würde ich da irgendwas versuchen, ihn zu emotionalisieren, das war eine Katastrophe. Das war, als würde man einen, der einen Asthmaanfall hat, eine Zigarre anzünden und sagen, fest inhalieren. Ne? Das hätte denselben Effekt. Also, was ich sagen will, wenn wir ein bisschen verstehen, was im Gehirn ausspielt, dann verstehen wir viele Reaktions- und Verhaltensweisen und wir verstehen dann auch, dass diese Reaktions- und Verhaltensweisen einen Sinn haben. Ja, die haben eine wichtige Funktion, weil das alles sonst zu viel war. Weil das Gehirn sonst, könnte man sagen, dekompensieren hat. Ja, das Gehirn muss sich da in diesem Ausnahmezustand rausbringen. Irgendwie. Es kann passieren, dass die Polizei die Todesnachricht überbringt, dass der Sohn beim Unfall gestorben ist und der Vater hört ist, steht auf, geht raus, statt den Rosenmäher und der Rosenbahn. Dann soll er. Momentan. Ja, er muss was in Handlung aufführen. Oder, was für Einsatzkräfte wichtig ist, auch extrem wichtig, was reduziert nur Hilflosigkeit. Ne, Leute sieht, der sitzt vielleicht im Auto eingeklemmt drinnen. Das Gehirn ist komplett in der Zange. Er kann nicht fliehen und nicht kämpfen. Es ist ein extrem stressreiches Ereignis, wie wir gesagt haben. Was auch Hilflosigkeit reduziert, ist Information. Ne? Information. Wenn da die Feuerwehrleute hingehen zu denen, sagen, hey, wie hast du? Ich halt Martin so und so. Du, wir tun jetzt das und das. Jetzt tun wir das. Jetzt hörst du dann das. Jetzt wird es dann ein bisschen laut. Das kracht jetzt, da brauchst du nichts denken, weil das ist das und das. Jetzt kommt dann die Notärztin, das und das und das. Diese Informationen reduzieren extrem Hilflosigkeit. Ne? Und ne, dieses Hilflosigkeit reduzieren steht da wesentlich im Vordergrund oft da. Und diese Reaktions- und Verhaltensweisen können halt, wie er immer ausschauen, Oder sie kennen das kennen, kann man sich auch gut vorstellen. Ne? Da wird das Kind zusammengeführt und wird vielleicht vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und die Eltern stehen vor dem Schockraum und wissen nichts. Die Leute brauchen Informationen. Ne? Information reduziert Hilflosigkeit. Oder vielleicht habe ich einen unverletzten Lenker. Dass ich sage, gibt es irgendwen, den wir herholen sollen? Oder wo kommen sie denn eigentlich her? Wo wollten sie denn hinfahren? Ne? So Fakten. Faktenfragen ist gut. Ne? Da kann man oft auch Leute beruhigen. Wenn Leute sehr hektisch sind. Ne? Ich war einmal wo, da ist ein Ehepaar essen gewesen, er ist umgefallen und ist dann letztlich tot gewesen nach dem Reanimieren von der Notärztin und der Sohn war da. Wie ich da hingekommen bin, ist die Frau vom Verstorbenen auf dem Mann draufgelegen, hat gewarnt und gewarnt und der Sohn war da. Und ich bin damals als Kreseninterventionsmensch hingefahren. Beim Rundkreuz war ich damals Krisenintervention auch. Und der Bub war gleich recht aufgebracht, wie ich hingekommen bin. Bitte tanzen Sie mit der Mama, weil seine Mama so weinend auf dem Vater gelegen ist. Also er war ganz hektisch. Und da kann Sprache oder da kann helfen, ihn einzuladen zu sprechen, aber nicht über Emotionen, das sollte man in der Zeit nicht. Nicht, wie fühlen Sie denn, wie spielt Sie das an? Man sollte nicht in so einem akuten Fall in die Emotionen reinfragen, aber Fakten. Ich habe dann zu ihm gesagt, Sie, warten wir mal mit der Mama, ich bin ja gerade gekommen. Wo sind Sie eigentlich hergekommen? Was ist das eigentlich passiert? Ja, wir sind versteuert hergefahren und der Vater und während der Jahre sind da. Und was war dann? Ach so, und was war dann? Was hat noch das denn dann da? Und so. Ja? Schon muss er Fakten erzählen, wenn er mag, und muss im Gehirn was strukturieren und schon wird er wahrscheinlich emotional ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger. Ja? Solche Dinge. Aber der wesentlichste Punkt für mich ist immer der zu erklären, das tue ich auch in den Seminaren, dass wir uns auch anschauen, was spielt sich im Gehirn von Betroffenen ab? Und da verstehen wir sehr gut die Reaktions- und Verhaltensweisen und dass wir nicht großartig dagegen vorgehen müssen, weil sie einen Sinn haben. Und dieses Gehirn in ihrer Funktionsweise, in dem Zustand zu verstehen, ist äußerst bedeutsam, weil sie das genauso in die Einsatzkräfte ausspielt. Wenn um 3 in der Nacht die Sirene geht oder der Alarm geht, dass auf der Bundesstraße ein Unfall ist, fährt dieses limbische System im Gehirn, von dem wir erst gerade geredet haben, schon auf Hochalarm. Ja, das wird schon angeheizt. So lange kann man gar nicht bei der Feuerwehr sein, dass sie da nicht körperlich was tut. Aber es passiert weiter nichts, weil die Leute handlungsfähig bleiben. Springen ins Auto, springen dort aus, wissen da, hingreifen, Spreizer, Schere, Tür aufmachen, du machst das, Kommando, bam, 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 bam. Sie bleiben handlungsfähig. Wenn sie aber die Einsatzkräfte draußen auch nicht mehr handlungsfähig erleben, dann geht einer Zange im Gehirn auch komplett zu. Ja, dann werden sie auch überflutet von dieser Hilflosigkeit. Und dann passiert genau das Gleiche wie bei den Betroffenen oder wo. Oder das ist der Punkt, wie Einsatzkräfte traumatisiert werden. Ne? Mhm. Der Polizistenvater, wenn Sie sich noch mal erinnern, was wir gerade erzählt haben, der gesagt hat, wenn du deppert, dann kannst du nichts machen. Ne? Ich bin selber auch Polizist, ich habe sowas eh schon oft gesehen. Das, glaube ich, ist in dem Moment bei ihm so groß angefahren, weil das eine hilflosigkeitsreduzierende Strategie ohnehin bei ihm ist, wenn er als Polizist im Einsatz draußen steht, sagt er genau das. Wenn als Polizist an einem Unfall steht, wo ein 26-jähriger Motorradfahrer stirbt, sagt er genau das. Sagt er, wenn man zu deppert, dann kannst du nichts machen. Ich will töten.
Da ist er mehr Einsatzkraft da als Vater.
Genau. Ja. Und das sagt er da draußen auch, weil er auch da draußen als Einsatzkraft Oberwasser braucht. Und sozusagen diese Sicht, das so zurechtlegen, ja, du kannst eh nichts machen, du wenn zu deppert, dann kannst du nichts machen. Wenn sie so blöd spielen, muss der sagen. Ne? Aber ich will töten ist blöd. Und das ist ihm halt auch in der eigenen Betroffenheit in dem Moment als erstes sozusagen zu Hilfe gekommen, diese Strategie, um seine Hilflosigkeit zu reduzieren. Also das, was wir da jetzt gerade ein bisschen aufgerollt haben im Gehirn, das spielt sich auch bei den Einsatzkräften ab. Ja? Das ist zum Beispiel auch der Grund, nun vielleicht für die Einsatzkräfte interessant, wenn dieses Gehirn, diese Gehirnteile, wie wir es gerade beschrieben haben, ein bisschen so auf Hochalarm fahren in dem Moment, ein bisschen angeheizt werden, ja? Diese Amygdala und das alles, auch bei der Einsatzkraft draußen. Aber es geht alles gut, als handlungsfähig bleiben. Natürlich erleben sich Einsatzkräfte auch draußen schon ein bisschen dissoziiert manchmal, dass eher eine Psyche zu dem Ganzen auf Distanz geht. Wie wir gerade gesagt haben, dass Einsatzkräfte auch draußen sagen, ja, das ist mir auch vorgekommen wie ein Film momentan. Das war wie nicht mehr ganz real. Ja? Aber was nun passiert in so einer Situation, wenn das Gehirn ein bisschen in die Zange genommen wird, und diese Amygdala hochfährt, was ganz normal ist, darf alles so sein, ist überhaupt nichts Schlimmes, dann werden vielleicht manchmal auch andere Filter der Wahrnehmung frieren ein bisschen ein. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum sie, sei es bei Betroffenen oder Einsatzkräften, Dinge einbrennen.
Hm, wollte ich gerade fragen. Ja? Martin, wir bekommen immer Fragen über Social Media, über Instagram ja. Zum Beispiel geschickt. Und genau dazu fragt uns der Louis von der Freiwilligen Feuerwehr Öd. Wie kommt das eben vor, dass man sich als Einsatzkraft so ein Erlebnis mit nach Hause nimmt, dass sich das einbrennt? Einerseits sagst du, das limbische System fährt hoch, ich bin dissoziiert, aber irgendwann, wenn das Blaulicht ausgeht, wenn ich die Maschinen nicht mehr höre, das Notstromaggregat abdreht ist, ich daheim liege, ja, es wird finster und der Film, der sich einbrennt, spielt sich immer und immer wieder ab. Ist die Gefahr nicht vergrößert, wenn ich eben dissoziiert bin?
Pass auf, da dürfen wir jetzt zwei Sachen nicht vermischen. Dieses Einbrennen, was ich jetzt da gemeint hätte, wäre, ne? Das Gehirn, wir haben so gesagt, es ist irgendein stressreiches Ereignis, das System fährt hoch. Ja? Das ist ganz normal. Ja, wenn jetzt der Alarm geht in der Nacht und fährt das Limbe, ein bisschen wird man angeheizt, ja, fährt raus, das ist ja auch was ein bisschen geil macht. Ja, das ist ja auch was die Leute ein wenig taugt. Ja, weil ich fahre dann raus, geht eh alles gut, wir bleiben handlungsfähig, wir sind 15 Männer Leute, ja, es geht alles gut, nachher fahren wir wieder zurück, passt. Ja, wurscht, was da draußen passiert ist, und dann fahren die Systeme wieder runter, das Ding beruhigt sich wieder, und das ist ein gutes Gefühl. Das kann durchaus was erzeugen von Lust. Also, ne, Angst, Lust und so weiter gibt es ja. Ne? Das ist ein ganz normaler Vorgang. Es kann aber dann natürlich bei Betroffenen zum Beispiel, wenn wir jetzt nur mal zu den Betroffenen gingen, da ist ja wirklich was Ernsthaftes passiert und ich bin völlig überwältigt von irgendwas, ne, vom Tod meines geliebten Menschen, oder ich bin gerade in einem Zustand, den ich selber nicht bewältigen kann, der mich völlig überrollt. Also ich kann selber was nicht auf Distanz halten. Und die Systeme fahren auch komplett hoch, wie wir gesagt haben, das Gehirn wird in die Zange genommen. Und wenn das Gehirn so stark in die Zange genommen wird, dann kann es eben sein, dass nicht nur das Gehirn dissoziiert, sondern ein Filter der Wahrnehmung ein bisschen einfrieren. Und das kann das der Grund sein, warum sie Dinge einbrennen. Und mit einbrennen meine ich was anderes. Mit einbrennen ist gemeint, dass zum Beispiel die betroffene Mutter, wo der Sohn bei einem Verkehrsunfall gestorben ist und die Polizei die Todesnachricht überbracht hat, dass dir diese Mutter nach 40 Jahren noch sagt, was der Polizist für einen Schnurrbart gehabt hat, was der für Brünnauf gehabt hat und was der für einen Satz gesagt hat. Und bei den Einsatzkräften kann das auch passieren, ne, dass das Gehirn auch ein bisschen in Ausnahmezustand kommt, leicht, das ist überhaupt nicht tragisch, ein bisschen in die Zange genommen wird und auch sie sozusagen Dinge schärfer einbrennen, weil Filter der Wahrnehmung ein bisschen einfrieren. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum warum ganz viele Einsatzkräfte es gibt und ja, und du hast da sicher einen Haufen Geschichten, wo du sagst, die Geschichte, der Unfall, der Einsatz ist 20 Jahre aus, aber ich sehe es nur, wie es gestern gewesen war. Ich höre nur den Schreien, ich rieche nur den Geruch, ich sehe nur das Blut, ich höre nur den Krachen, wie wenn es gestern gewesen war. Das ist 20 Jahre aus. Oder dass sie Dinge so verbinden. Ne? Wenn ich zum Beispiel heute in eine Fleischhockerei reingehe, was ich eh nicht mehr tue, weil kaum mehr Fleisch ist, vor allem kein Schweiners, aber eine echte Fleischhockerei, da wissen die meisten, wie es da drin riecht. So der Geruch von so einem Schweinefleischfett. Wenn ich das rieche, habe ich sofort, denke ich sofort an einen Unfall, der ist 25 Jahre alt, wo wir es sind, nicht dort waren. Das meine ich in erster Linie. Und das ist einmal überhaupt nichts Tragisches. Das wird keinen belasten und so weiter. Das heißt nicht, du hast einen Traum und es passt was nicht. Das sind ganz normale Vorgänge des Gehirns. Und nur weil man da beim Fleischhocker gehen, das Bild öfter kommt, völlig egal. Ja? Ich dränge halt dran und dann tue ich es wieder weg und wurscht. Ich habe das völlig im Griff. Nicht das Bild mit im Griff, sondern ich habe es im Griff. Aber es ist immer irgendwie nur gekoppelt mit diesem Geruch. Geruch und Emotion ist aufs Engste gekoppelt. Auch im Positiven. Ich kann mich erinnern, ich habe, wie 15 war, da hat's, oder 16, da hat's die erste Annäherung mit einem Mädel, ne, und so, ein Ding. Und das war aufregend und Wahnsinn, ne. Und die hat ein Parfum gehabt. Und das Parfum gibt's noch. Und das ist gar nicht lang aus, vielleicht 2-3 Jahre, gehe ich mal beim Bill über den Parkplatz und gehe bei mir eine Frau vorbei. Die hat genau das Parfum gehabt. Und ich war in der Stimmung wie mit 15, komplett. Die hat gleich nachgegangen. Aber das meine ich. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das, was du gemeint hast, Einsatzkräfte draußen, man funktioniert, Systeme fahren hoch, man ist im Funktionsmodus, man ist handlungsfähig, jeder weiß, was tun, bam, bam, bam. Ja. Und dann ist vielleicht auch da was Schlimmes passiert, aber ich handle das super, weil wir da draußen alle handlungsfähig bleiben, weil alles geordnet da rennt und weil man die Sache bewältigen kann. Also, ne, handlungsmäßig. Und dann fährt man heim, dann ist der Brennbamborium vorbei, vollkommen klar. Wenn der Brennbamborium vorbei ist, dann fahren wieder andere Systeme im Körper auf, andere Botenstoffe werden ausgeschüttet, ne, und dann will natürlich das Erlebnis sozusagen auch breiter und tiefer in unser Gehirn eingeschrieben werden und verarbeitet werden, wie man so sagt. Und dann kommt das nochmal viel klarer daher. Das Bild eigentlich, wie der da gelegen ist. Boah, jetzt höre ich das Geräusch noch viel stärker. Und jetzt sehe ich den da dauernd vor mir, wie er da liegt, blutüberströmt oder so weiter. Das ist auch ein ganz normaler Vorgang, der dann passieren will. Sozusagen. Und da ist vielmehr die Frage, wie ist in diesen jeweiligen Vereinen, Feuerwehr, Rote Kreuz, in dem jeweiligen Team, in der jeweiligen Mannschaft, weiß nicht, was herrscht da für eine Kultur vor, wie man mit sowas umgeht? Das ist für mich die wichtigste Frage. Gibt es da eine Kultur bei der Feuerwehr oder beim Einsatzteam oder weiß ich nicht, beim Roten Kreuz? Gibt es eine Kultur der Freundlichkeit solchen Dingen gegenüber oder geht man nur davon aus, von ganz alten Vorstellungen, die lang nicht mehr stimmen, dass das schlecht wäre oder dass das nicht sein darf, dass da das dann so nachgeht?
Mhm. Ja? Also wäre man dann kein guter Einsatzkraft.
Also wäre man da kein Einsatzkraft. Das ist ein völliger Humbug. Ne? Alles macht was mit uns, ne? Mehr oder weniger. Und wann in solchen Teams eine Kultur vorherrscht. Ich habe das geliebt bei uns in der Bestattung damals. Bei uns in der Bestattung war vollkommen klar. Schon vom Chef her, das fängt immer beim Kopf natürlich an. Ja. Alles, was wir erleben, darf mit uns was machen und wie sie es macht, das, wir können da ganz klar drüber reden. Und ich habe ganz viel, mein Gott, dass ich mit den Kollegen oft geredet habe, dass ich gesagt habe, Papa, der tote junge Mann da vorige Woche, der sich erhängt hat, das fällt mir wieder ein. Also da muss ich immer wieder dran denken, weil das hat mich irgendwie schon sehr betroffen gemacht oder das erinnert mich an meinen Vater oder weiß ich nicht was. Ja?
Es gibt einen Ankerpunkt zu deinem Leben und so kann es sein, der eine Einsatz bleibt hängen, ja, und die gleiche Situation, nur weil die Person in einem Auto sitzt, ja, dass der Nachbar hat, genau, berührt dich auf einmal. Ja?
Und das Blöde dabei ist das, dass das gar nicht sein muss, auf was drauf kommst. Also das kann was, wie man so sagt, Subliminales sein, also unter der Schwelle unserer Wahrnehmung. Wenn ich jetzt sage, naja, der Einsatz macht mich deswegen so betroffen, weil es eben das Auto von meiner Schwester ist, weil es dasselbe Auto hat wie meine Schwester, dann sagt man, naja, aufgelegt, passt, kennt man sich aus. Aber es kann oft auch was sein, was uns gar nicht bewusst ist. Es könnte sein, dass der Unfalllenker, den du gerade da versorgst oder wo man da in den Kopf reinhält, ein Deo hat, das der Vater auch hat, ja, oder der Bruder. Mhm. Und das nimmst, das riechst du nicht mehr bewusst. Aber dein System nimmt es wahr und das verquickt sie. Hm? Das kann passieren. Also wenn ich es weiß, dass ich sage, hey, der hat ausgeschaut wie meine Schwester oder die hat ausgeschaut wie meine Schwester oder das war das Auto wie mein Vater, dann sagt man, ist eh aufgelegt. Ja? Dann kann man es ja erklären und schon hat man weniger Angst davor, dass es passiert. Aber es gibt ganz viele Dinge, die man nicht bewusst wahrnehmen und sie verquicken sie aber mit was. Ne? Ich rieche unbewusst, ne? Oder das können so feine Mikrodinge sein, das kann ein Handrücken sein von jemandem, der momentan vielleicht im ersten Bruchteil von Sekunden mir an die Hand von meinem Vater erinnert, wurscht was, oder die Uhr, oder das ist scheißegal was. Und du nimmst es nicht bewusst wahr und das verquickt sie mit was. Es ist wurscht. Wichtig ist nur, dass es innerhalb der Teams eine Kultur gäbe, wo man weiß, dass über sowas geredet werden kann, dass das ganz normal ist und dass das kein Problem ist. Ne? Wenn, was glauben Sie auch in der Bestattung bei uns, ne? Das kennt ihr auch bei der Feuerwehr, wie viele Leute wir auch gehabt haben, wo man die schon lang wo liegen, ja, wir haben mal einen angeholt, der da halb so am Klo sitzt und so. Diese Gerüche, ne? Das sind die vielleicht 14 Tage lang immer wieder auftauchen, vor allem in unpassendsten Situationen, während es der Pizza ist, vor allem aus dem Geruch in den Nasen. Oder dass man träumt von Dingen. Ja, dass in den nächsten Tagen ganz viel träumt wird von diesen Ereignissen. Das ist ein ganz normaler Vorgang des Gehirns, wo das Gehirn ganz normal das integriert, ja, und wie man so landläufig sagt, verarbeitet. Sozusagen, ne?
Zu dem Thema Kultur, von der du sprichst, da schickt uns der Maximilian, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr ob und nichts eben, was kann man denn tun, wenn man merkt, am Kameraden geht es nicht gut? Also da gibt es auch kein Kochrezept, sondern es ist einfach dieses Verständnis und einmal der grundlegende Zugang, dass alle Emotionen da okay sind und dass das normal ist, dass das, was man dann macht, genau, und dass man mal aufwachen darf in der Nacht.
Ja, sowieso. Und wenn ich das merke, ne, ich würde das natürlich eh das oberste Prinzip das ansprechen. Ne? Ich würde sagen, du, ich merke, du kommst mir verändert vor seitdem. Oder ich würde nicht hingehen und sagen, hey, Alter, ich glaube, du hast ein Problem. Du musst zum Psycho-Onkel gehen. Sondern ich würde ihn einfach einladen. Nicht? Zu sagen, also ich würde viel mehr Wahrnehmung in den Vordergrund stellen. Ne? Ich würde zu ihm hingehen und sagen, du, hey, täusche ich mich da? Oder ich habe den Eindruck, seit dem Unfall da vor ein paar Tagen, kommst du verändert vor oder ein ruhiger? Oder täusche ich mich da? Oder wie ist es für dich, ne, seitdem und so weiter? Und dann ist natürlich wieder wahrscheinlich eine Kulturfrage, darf man sich dort öffnen oder nicht. Ne? Wenn der Tenor vorherrscht, oder du darfst da nichts machen, dann wird er wahrscheinlich auch nicht viel sagen, ne? Wenn das der Grundtenor ist. Ne?
Also genau dieses Thema spricht der Fabian an von der Freiwilligen Feuerwehr Straßhof. gibt es eine Variante vom Psychologen, vom Psychodoc, wie du sagst, also die eigene Kameradschaft, das eigene Umfeld ist einmal Nummer eins. Und dann gibt es im Feuerwehrwesen, im Einsatzwesen generell viele Hilfsmechanismen. Das Kriseninterventionsteam eher für die Angehörigen. Zum Beispiel schickt uns der Philipp von der Berufsfeuerwehr Wien, dort ist er Berufsfeuerwehrmann. Sie haben in jeder Dienstgruppe und pro Sektion mindestens einen Peer-Coach. Und da gibt es in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Möglichkeiten. In Niederösterreich zum Beispiel sind es die Feuerwehr-Peers, die werden über einen Einsatzleiter, über die Landeswarnzentrale angefordert. Mhm. Ja, da gibt es in jedem Bundesland einige Möglichkeiten. Also natürlich, das gibt es.
Ich würde aber plädieren dafür, dass man diesen Kräften, ja, so Einsatzkräften, Wurstwehr, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, eher was angedeihen lässt, schon ganz viel früher, dass sozusagen ich eher so den Zugang habe, dass wenn ich da Spezialist bin als Einsatzkraft, ne, so wie Feuerwehrleute, sind voll die Spezialisten in all diesen technischen Dingen und was es da immer alles gibt, das und das und Pumpen und was der Teufel was weiß. Ja? Und da ist Murz die Ausbildung dahinter und Schulung und Training und Übung und so weiter. Für mich wäre es genauso wichtig, also als selbstverständlichen Teil der Aus- und Fortbildung, dass wir auch lernen über unsere Grundfunktionen der Psyche. Das, was ich erst ein bisschen so gesagt habe, Gehirn in die Zange, wo spielt es eigentlich ab, limbisches System, warum erlebe ich das draußen auf einmal als Einsatzkraft, dass mir das vorkommt in einem Film, was ist da eigentlich, warum träumt man, warum das, dass man da ein ganz basales Grundverständnis hat, dass das ein ganz normaler Ablauf unseres Gehirns ist, ne? Dass wir unser Gehirn kennenlernen quasi in diesen Situationen, schon ganz einmal nur bevor was ist. Also wie ich als Einsatzkraft wissen muss, wie funktioniert die Pumpen, wie geht die Kupplung, wie geht das, ja, dass ich ja weiß, ja genau, wir haben nämlich im Hirn diesen, die Grundprinzipien, die ablaufen können so dann in der Situation. Das war schon mal super. Ne? Bevor dann da glaube, jetzt sitzt da an und jetzt muss irgendein Psycho-Onkel holen oder so. Ja? Da darf ich sogar mit zurückhalten. Also da würde ich es eben zuerst mit der eigenen Leib probieren, auf jeden Fall und so. Also das ist mir angenehmer. Ja? Also die, ja, ich glaube, dass die Feuerwehrleute gerade dort was brauchen, wo der unbedingt verärgert ist. Also diese Peer-Geschichte, das halte ich für sehr sinnvoll. Ne? Oder ich glaube, dass die Feuerwehrleute mir vielleicht öfter gern zuhören in die Vorträge, weil ich halt auch so rede, wie alle reden. Ne? Also weil ich halt auch aus dieser Ecke komme und auch nicht da jetzt irgendwie mit Psycho-Emotions-Gesulze daherkomme und Tränendrüsen-Sprache.
Drum bist du
bin ich da, ja. Nicht jetzt, wie geht's in der Das war fatal.
Schauen wir, dass wir in das Praktische reinkommen, was die Einsatzkräfte erleben. Und worauf will ich hinaus? Es ist immer noch ein Tabuthema, obwohl es keines sein sollte. Der Leichnam, ein Verstorbener, löst was aus in uns. Ja? Also ich höre immer wieder in Gesprächen, und da gibt es Leute, die sagen, solange die Leute leben, ist mir das wurscht. Ja, wenn die schreien, das ist mir wurscht. Wenn einer tot ist, da gibt es eine Aversion, eine Leiche zu berühren. Auch, ja? Und wenn man Bestatter in der eigenen Feuerwehr hat, da ist man froh, da kommen die dann vielleicht übernehmen das. Woher kommt das? Also was macht das in uns, wenn da ein Verstorbener liegt, dass man da wirklich eine Aversion hat, da hinzugreifen? Woher kommt das?
Boah, da machst du ein Fassl auf, da müssen wir 6 Folgen dranhängen. das ist ein Spezialgebiet von mir, also dieses Thema toter Körper. Was macht der tote Körper mit uns Lebende? Das ist eine große Frage von mir. Ich habe da schon in meinem Studium mich sehr stark beschäftigt, habe damals auch so eine Forschungsarbeit gemacht und habe mir die Leichenberufe angeschaut. Bestatterinnen oder Leute, die in der Pathologie im Krankenhaus arbeiten, wo Verstorbene obduziert werden. Und habe da so die Frage gestellt, ne, was machen die Leute mit dem Leichnam oder wie in diesen Berufen? Aber spannender war die Frage, was macht der Leichnam mit ihnen? Und wir können einfach beobachten, dass wir den Toten gegenüber stark ambivalente Empfindungen beobachten können. Also die Begegnung mit Verstorbenen kann in uns auslösen von unheimlich, gruseln, grauen, unrein, gefährlich. Aber auch Ruhe, Stille, Friede, heilig, geweiht. Also diese Dimension hat schnell. Kommt natürlich darauf an, wo ist wer gestorben, wie ist er gestorben und so weiter und in welcher Rolle bin ich. Ja? Aber es sind stark ambivalente Empfindungen möglich. Und letztlich, um das jetzt, dass ich da jetzt nicht ausufernd werde, weil da machst du ein gefährliches Thema auf, dass ich mich nicht mehr zurückholen kann. Letztlich könnte man sagen, ganz vereinfacht könnte man sagen, wir haben überhaupt nichts auf der Welt, was uns nun mehr mit dem eigenen Tod konfrontieren könnte, wie der Leichnam vor dem anderen. Ja, der tote Körper ist sozusagen dieses stärkste Memento Mori, das wir haben. Also es ist ein Eingedenk, dass doch du sterben wirst. Und ich gehe davon aus, in all den Jahren der Erforschung dieser Frage und auch der Seminare mit Berufskräften, die wiederholt mit Tode umgehen müssen, dass wir natürlich in der tiefsten Tiefe betrachtet vermutlich ganz viel Angst vor dem eigenen Tod, eigene Todesangst, die in uns sitzt, aber uns nicht zugänglich ist, meistens, Gott sei Dank, aber in diesen toten Körper hinein projizieren. Der tote Körper führt uns auch an diese Grenze. Wir wissen nicht, was ist da jetzt eingetreten. Also alles, was halt der Tod von uns verlangt, also was der Tod mit uns macht, das ist Scheiße. Wir wissen, dass wir tot sein werden, aber wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Ich kann nicht sagen, war ich schon zwei, dreimal, das ist ja nicht so tragisch, das haben wir nicht. Aber der Leichnam ist das stärkste Moment, sozusagen, wo auch das eigene Todesthema am meisten zum Klingen gebracht wird. Und wir finden das in vielen Epochen, Zeitaltern und Kulturen, dass dieser Leichnam umgeben ist mit so einer Aura des, naja, des Mystischen. Ich bringe aber ein Beispiel. Mit Pflegekräften kann man das gut machen, das kann sich jeder vorstellen, damit ich das noch ein bisschen spürbarer mache. Ich sage halt zu Pflegekräften, stell dir vor, du bist Pflegekraft im Krankenhaus und wer möchte schon um 3 in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen in Pathologie runterfahren. Da fährst du mit einem ganz anderen Gefühl runter, als wie beim Tag mit einem Lebenden ins Röntgen. Ja? Und was im Vordergrund steht, auch wenn wir das tun müssten, ist eh schnell so diese Gefühle des Unheimlichen, des Gruselns. Und wenn man sich das nur kurz vorstellen, du stehst um 3 in der Nacht alleine da im Lift drinnen mit dem Verstorbenen, dann werden die meisten von uns bemerken, die meisten von uns, wenn wir das tun müssten, dass wir da drinnen stehen, vor allem sehr empfänglich wären für ungewöhnliche Eindrücke. Knackst du was, kracht du was, rührt sich der, hebt sich der Brustkorb, solche Dinge werden auftauchen, unweigerlich. Also das bringt in uns, in unserer tiefsten Tiefe was zum Klingen, wo wir rational schwer hinkönnen. Also was ich mit meinen Berufskräften in den Seminaren sagen will, mit dieser Betrachtung des toten Körpers, die einen halben Tag dauert in dem Seminar, dass alle Empfindungen, die wir dem toten Körper gegenüber haben können, völlig normal sind. Und es kann da passieren, das ist völlig normal, wenn der Feuerwehrmann da hingeht zu dem Auto und sich diesen Toten da drinnen sitzen, der hat die Augen offen und starrt den Tod quasi an. Also der Leichnam hat die Augen aufgerissen. Und dieses Bild brennt sich einem ein. Und dass der Feuerwehrmann die nächsten 2, 3, 4 Wochen oder länger, wenn auf die Nacht selber mit dem Auto wohin fährt, Angst hat, wenn er in den Rückspiegel schaut, dass er dieses Gesicht hinten sitzen sieht. Das ist nichts Verrücktes. Ja? Solche Empfindungen sind nichts Verrücktes. Dass sie nicht nur die Bilder einbrennen, sondern dass sie sogar so Angstthemen auftun. Dass ich Angst habe, dass dieser Leichnam, dass dieser Tote vor mir auftauchen könnte. Mhm. In der Nacht, wenn ich allein aufs Klo gehe um 3. Ich will jetzt niemandem Angst machen, verstehst du? Aber das sind Dinge, über die wird nicht so geredet. Aber das kann sein. Das wäre nicht die erste Einsatzkraft, die mir sowas erzählt. Genau das, was ich jetzt gesagt habe, mit der sitzt hinten dann auf der Rückbank beim Auto, wenn ich in den Rückspiegel schaue in der Nacht.
Ja? Also das passiert dir als Bestatter auch hin und wieder? Das kommt vor?
Na, mir selber, naja, das ist ja durchaus, solche Dinge gibt's, ne? Aber das war jetzt ein Beispiel, ne, was mir eine Einsatzkraft erzählt hat. Ja? Also da werden ganz andere Dinge in uns berührt, die weit ab unserer rationalen Aufgeklärtheit sind. Wir sind nicht so rational aufgeklärt, wie wir meinen. Unsere Psyche funktioniert in weiten Teilen der Tiefe ganz anders. Und nicht so, wie wir glauben. Also, wie wir es gerne verstandestechnisch hätten. Und das ist menschheitsgeschichtlich vollkommen klar. Gerade wenn es um den Tod geht. Ja, da wird was in uns berührt, da werden tiefste psychische Schichten berührt und da kann vieles zum Klingen gebracht werden, was uns völlig verrückt vorkommt. Und man denkt, Alter, was ist denn das für ein kindischer, da brauchst du Angst. Meine Oma hat immer gesagt, ne, Tod, du brauchst nicht fürchten, Leber, du musst fürchten. Ja, so leicht ist das nicht. Ja. Also das ist ein spannendes Thema, aber ich meine, da müssen wir noch ein paar Stunden machen. Also da würde ich euch gern mit hineinführen in diese Betrachtung. Die ist nicht ohne. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt, vielleicht, das war ganz am Anfang beim Rohnkreuz, Anfang der 90er Jahre. Das waren so meine ersten Tage als Sanitäter, meine erste Zeit. Und wir sind wo hingefahren, da ist einer, das war nicht klar, dass der tot ist. Wir sind hingefahren, sollen den anholen, ins Krankenhaus führen. Da hat er Einweisung gehabt, Lungenentzündung, nichts tragisch. Ja? Also schon tragisch, aber jetzt nicht der Tüter da. Und Einsatz, gar nicht. War nur, wie man sagt, beim Rohnkreuz, also ein normaler Transport. Und wir gingen bei der Bahnstube rein. Und sehen hinten, da liegt er auf der Couch und haben wir schon gesehen, da hinten liegend, da hat es was. Also der ist nicht mehr da. Dann haben wir da zum Wiederbeleben angefangen, dann sind 2 Ärzte gekommen, haben wir da wiederbelebt, eine Stunde, anderthalb. Und ich war der Herzmassage-Mensch. Ich habe Herzmassage gemacht, bam, 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 bam und das und das und das. Hat mir funktioniert, da wie wir erst geredet haben. Ne? Bam, 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 erstens, zweitens, drittens, handlungsfähig, zack, zack, zack. Und dann sagt irgendein Arzt, nach einer Stunde, wir hören auf. Er ist tot. Und dann haben wir die Geräte halt angehängt und ich habe dann seine Hand genommen vom Verstorbenen, die da seitlich neben seinem Körper gelegen ist, und wollte die Hand aufheben, damit ich vom Finger diesen Sauerstoffoxylog, das ist so ein Klubball, das am Finger klipst.
Pulsoximeter.
Ja, genau. runter. Und also da geht es um einen Sauerstoffgehalt im Blut. Und ich habe genau gemerkt, wie ich die Hand angegriffen habe, um sie hochzuheben, habe ich ganz anderes Gefühl gehabt. Ich habe ein ganz anderes Gefühl gehabt im Körper. Weil ich gewusst habe, ich greife einen Toten an. Der war vor 10 Minuten nicht weniger tot. Ne? Aber wie der Arzt das definiert hat, jetzt hören wir auf, war das ganz anderes Gefühl. Komplett anders, vergiss ich nicht. Ne? Spannend. Ne?
Ich kenn's auch, ne?
Ja, hochinteressant. Ne? Aber da spült sich in unserer Tiefe so viel ab. Und diese Tiefe in uns kennenzulernen, ist hochspannend. Ne? Das ist nicht, weil wir verrückt sind, das ist nicht, weil wir da irgendwie abergläubisch waren oder so, sondern da werden natürlich ganz andere Dimensionen in uns berührt. Wie wir am Anfang geredet haben, so auch natürlich, was mich sehr beschäftigt seit langem, das Thema des eigenen Todes. Ne? Und wir haben das sinnlich wahrnehmbarste Zeugnis, das wir vom Tod haben, ist der Leichnam. Das ist der körpergewordene Tod. Und das rührt natürlich was auch in uns. Ne? Das geht gar nicht anders. Ne? Mhm. Darf auch. Und manche macht es nichts. Das passt auch. Mhm. Ne? Manche, da ist das nicht. Aber wenn solche Dinge auftauchen, die ich jetzt da absichtlich so im Vordergrund gestellt habe, ist das auch eine ganz normale Angelegenheit. Das ist völlig in Ordnung. Ja?
Martin, wir haben begonnen mit dem Einsatz-Ich. Ja, meistens sind wir die Einsatzkräfte, nicht die Betroffenen, sondern andere. Ich möchte auf das Thema noch eingehen. Da waren heuer einige schwere Erlebnisse in den Medien, also zu Weihnachten zum Beispiel. Wirklich am Weihnachtstag ist eine junge Frau mit einem Verkehrsunfall verunglückt, selbst Feuerwehrfrau und im eigenen Einsatzgebiet. Und die Tochter, 15, frische, aktive Feuerwehrfrau, kommt dorthin zum Einsatz natürlich. Oder erst vor ein paar Monaten ein Einsatzfahrer in einem HLF 2, 28 Jahre alt, der Feuerwehrmann, Auto kippt um und der Fahrer stirbt an der Unfallstelle und andere Kameraden aber auch verletzt. Da vermischt sich das Einsatz-Ich mit dem Betroffenen, mit dem Freund, mit dem Kameraden, da habe ich plötzlich eine Multifunktion und nur noch funktionieren, hilft mir das dann noch oder rutsche ich da automatisch in diese Betroffenenrolle hinein? Wie gehe ich mit dem um? Was macht das mit mir als Einsatzkraft?
Naja, vor Ort kann sich beides in so einer Situation herausstellen. Es kann vor Ort sein, dass man in so einem Fall erst recht funktioniert, also nur funktioniert wie ein Uhrwerk, bam, 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 bam. Das kennen ja viele Leute. Sagen auch viele, ein Freund von mir ist Notfallsanitäter und hat gesagt, ne, dann ist die Mutter daheim umgefallen, zwitschern blau im Gesicht und er hat funktioniert wie ein Uhrwerk. Bam, bam, bam. Es kann aber passieren, dass derselbe Notfallsanitäter, wenn der Vater zusammenklappt daheim, dass der nicht weiß, was tun. Und völlig überflutet wird momentan und nicht handlungsfähig wird. Das kann auch passieren. Beides kann sein. Ja? Und dass die Leute zum Funktionieren anfangen. Und natürlich ist es vollkommen klar, dass ich ja dann auch Betroffener bin. Und das darf ja genauso sein. Also ich würde, das ist vielleicht, weiß ich nicht, überhaupt schon eine Grundsatzfrage, wie man sich als Einsatzkräfte sieht. Ne? Der Tenor ist ja gerne noch immer der, dass man sagt, na, da draußen muss es funktionieren und das darf da nichts machen, das darf sich zuberlassen und so weiter. Das stimmt ja zu einem Teil und das macht unser Gehirn eher automatisch. Aber auf der anderen Seite, na, stimmt, weil ich muss ja funktionieren, es hilft mir nichts, wenn ich jetzt mit dem Mitwarner anfange und so weiter. Das ist eh nicht gemeint. Aber trotzdem dürfen Dinge mit uns was machen. Wie wir erst schon geredet haben. Nicht nur, wenn ich den kenne, sondern auch sonst dürfen Dinge mit uns was machen. Und wie ist da die Kultur? Nein, natürlich, dass man sich in diesen Kontexten dann, dass das dann besonders schwierig wird, weil man natürlich alles darauf setzt, sie streng distanzieren zu können. Es darf nichts machen. Du musst funktionieren. Und dann passiert aber sowas, wo man merkt, okay, das geht jetzt nicht aus. Ja, da. Das kannst du vielleicht gelingt es vor Ort, dass du funktionierst wie ein Uhrwerk, wie wir gerade gesagt haben, zack, 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 auch wenn das deine Schwester ist da drinnen oder der Kamerad. Aber nachher macht es mit uns garantiert was. Und auch jetzt schon. Ne? Und wie ist die Kultur dazu? Das würde ich da schon vorher sozusagen. Ne? Also es hilft jetzt nichts, wenn das passiert, weil dann ist es passiert und die Kultur ist vielleicht nicht da. Dann ist wieder das gefragt, wie es sonst da ist, ne? dass da auch wieder darum geht, dass das mit alle jetzt was macht und dass das Wichtigste wieder das ist, haben wir eine Kultur bei der Feuerwehr, können wir uns dann zusammensitzen, können wir gegenseitig auch besprechen, wann man will, wer andere will vielleicht nicht reden, will nur da sitzen und bei den Kameradinnen sein oder ne, dürfen dann die Gefühle sein, wie ist das sonst? Aber es wird schwierig sein, wenn das sonst nicht ist. Ne? Wenn jetzt der gute Teil von meiner Kameraden da die wüden Hunde vom Bauernbund sind und das dürfen nichts machen und da, dann wird es in so einer Situation natürlich schwieriger, dass ich sage, jetzt vertrauen wir sich da gegenseitig vielleicht auch ein bisschen an und so weiter. Also wenn das von Haus aus nicht die Kultur ist, dann eh klar. Ich meine, dann kann man eh nur das Klassische empfehlen. Peer-Support, Krisenintervention, dass man die Leute das besonders nachgeht, halt vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und so weiter. Gibt es ja diese Strategien. Aber ich glaube sozusagen, dass von Haus aus eine Kontaktnahme mit einem Teil unserer Psyche wünschenswert wäre, der immer schon auch da ist, sowieso. Nicht erst, wenn ich da einen Link habe, den ich kenne. Sondern wo ohnehin mehr oder weniger immer schon was zum Klingen gebracht wird. Und wieder, wie ist der Umgang damit? Wie ist das vorgesehen innerhalb der Feuerwehr? Ja? Oder lagert man es wieder nur aus? Ne? Dass ich sage, ja, okay, jetzt ist passiert, dann holst du dich von der Krisenintervention. Das soll mit deinen Zimmer reden, dann geht es wieder gut. Das ist wahrscheinlich nicht ganz, das wird nicht, das wäre vielleicht wünschenswert, mechanistischer Zugang, aber das wird nicht ganz funktionieren. Ne? Es wird nicht drum umgehen. Ne? Dieses Bild, es darf da nichts machen. Das ist ja in keinem Bereich, wo es um Leben und Tod geht, ein Bild, das heute noch propagiert wird. Ne? Glauben Sie leicht, es wird keiner glauben, dass Palliativkrankenschwestern, die nichts anderes tun, als wir Menschen in der letzten Stunde begleiten, und diese Stunden sind oft auch nicht nur schön, sondern wo es auch um ganz viel Angst, Entsetzen und Grauen und Schmerzen geht, die die Medizin vielleicht auch nicht lösen kann. Ja? Du kannst doch nicht Palliativkrankenschwester werden im Sinn von, ja, du musst ja angrenzen können. Sondern was man tut ist fast das Gegenteil der Strategie. Man hält das einer. Es darf mit uns was machen. Es wird mit uns auch mehr oder weniger machen. Ja? Und wie gehen wir damit um? Und es wird ein guter Teil in der Ausbildung, in der Teamkultur, in der Fortbildung darauf verwendet, sich damit zu beschäftigen. Eben sich sehr wohl zusammenzusetzen und da hinzuschauen. Ne? Und nicht, das müssen wir fernhalten. Ne? Da arbeitest du kein halbes Jahr auf der Palliativstation, weil du sofort ausbrennst, weil man einen guten Teil von sich abspaltet, der aber da ist. Ne? Das funktioniert nicht lang.
Ich habe mich da mal mit einer Studie befasst, wo man sich angeschaut hat, warum die gerade auf der Palliativstation die Dropout-Quote so hoch ist, warum da so viele so schnell aufhören und warum es aber ein paar wenige gibt, die den Job ihr ganzes Leben machen. Und da hat man eine Palliativkrankenpflegerin begleitet, die das schon so lang macht. Und die ist zum Beispiel eine Anekdote zu einer Patientin reingekommen und hat gefragt, wie geht's Ihnen? Und die Patientin sagt, na, wie geht's Ihnen? Und sie sagt, na, heute nicht so gut. Und wo man natürlich als Gesunder sagt, man kann ja nicht zu einer Sterbenden sagen, mir geht's nicht gut, ja, wenn's mal gut geht, ne? Und was du beschreibst, ja, dieses Zulassen und nicht nur funktionieren, dass dieses nur funktionieren klappt vielleicht in einer kurzen Periode beim Einsatz, der eine Stunde dauert, aber nicht ein Leben lang.
Genau. Ja, und soll da funktionieren, das passt ja. Davon reden wir nicht. Der Chirurg und der Zahnarzt dürfen mit mir nicht viel Empathie haben und sagen, jetzt schneide ihn da rein, es tut dem sicher weh, das muss laufen. Aber ich will, dass er trotzdem menschlich mit mir umgeht. Und er kann nur menschlich mit mir umgehen, wenn er mit sich selber in Kontakt ist. Ja? Also dieses Palliativkrankenschwester-Thema, natürlich, warum es eine Dropout-Rate gibt, hat viele andere Gründe. Ne? Ganz viele Palliativkrankenschwestern sagen, mit zunehmendem Alter wird es blöder. Ja, weil die Patientinnen, die Sterbenden immer mehr in mein Alter kommen. Oder ich in einer, ne? Also wurscht. Das werden vielleicht auch viele Feuerwehrleute kennen. Da bin ich mir sicher, dass es ganz viele Feuerwehrleute kennen. Mit 25 war das ganz was anderes als mit 55. Ja? Wenn es gerade um den Toten geht. Oder überhaupt der Einsatz an sich, die Action an sich. Ja? Ist nie mehr so angenehm vielleicht. Ich kenne das gut als Ruckreizler. Ich war 16, 17 Jahre nur dabei. Aber, oder auch als Bestatter dann. Alter, ich war dann schon zum Schluss sowieso froh, wenn ich nirgends mich hinfahren habe müssen, wo weiß gerade was ist. Ja? Nicht aus Angst, aber weil man halt schon natürlich weil es ein bisschen mehr das eigene Todesthema anrührt, wenn man in das Alter kommt, ne? So ein bisschen. Ja? Aber was ich da gemeint habe mit der Palliativstation, das Beispiel, dass genau in diesen Feldern, wo es nahezu, wo es nur um das geht, also nur, das würden jetzt Palliativgriffen, würden jetzt aufschreien, wenn ich das sage, wenn ich sage, dort geht es nur um den Tod, weil die sagen, nein, auf der Palliativstation geht es um ganz viel Leben und Lebendigkeit, diese letzte Zeit zu gestalten. Aber letztlich sind sie immer dabei, ne, bei der Feuerwehr ist das, wo man sagt, und dann gibt es auch mal einen Todesfall und das kann dann dramatisch werden, wie umgehen. Auf der Palliativstation geht es nur darum, dass die Leute sterben dort. Ne? Und die haben aber eine Kultur des Integrierens dessen, dass es auch mit ihnen was macht, dass man drüber reden kann, dass sie auch was machen darf, dass heute so ist, morgen so ist. Das habe ich in der Bestattung auch sehr geliebt, dass ich gewusst habe, ne, an manchen Tagen habe ich vielleicht gesagt, wenn da beim Tag irgendwas war und wenn ich ausgehen habe, Ne, Einsatzkraft kannst du natürlich nicht aus, aber das, was einer kommen, vielleicht ein Verstorbener oder Suizid, irgendwas. Und dass ich gesagt habe, hey, Rudi, fahr du mit Franz, ich mag nicht. Oder so heute. Ja, ich bin, vielleicht hat sich der daheim aufgehängt, dann fahren wir dorthin, sind die Angehörigen, ist mir heute zu viel irgendwie. Ja, weil ich bin nicht gut benannt oder man ist halt ein bisschen, ja, man ist halt einmal nicht so gut benannt oder vielleicht ist man körperlich ein wenig angeschlagen, ein grippisch oder was. Ja. Dann verzeihst du Sachen schon immer so gut. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, man muss mit denen in Kontakt treten im Sinn von, und dann stehe ich da draußen und bin nicht mehr handlungsfähig. Darum geht's nicht. Da draußen funktionieren wir eh. Und das macht unser Gehirn, wie erst beschrieben. Ja? Das limbische System fährt auf Hochalarm und wir funktionieren. Zack, 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 passt. Ja? Und die Strukturen sind alle dazu da bei der Feuerwehr, die Hierarchien, die Handgriffe üben, tun, machen, damit das funktioniert. Zack, 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 damit das läuft draußen. Ja? Wenn ich beim Rohnkreuz Nachtdienst gehabt habe, dann sind wir öfter auf in den Schulungssaal, haben uns die Puppen rausgelegt und Herzmassage und EKG und das und jenes. Damit, wenn wir dann im Wohnzimmer wo stehen, wo 6 Angehörige da hochemotional neben uns stehen, damit das funktioniert. Bam, bam, bam. Das ist super. Aber es geht dann um mehr bei uns. Ne? Mhm. Es gibt noch was anderes auch. Ja? Und das geht dann nachher weiter. Ne? Und das ist nicht weg. Und da plädiere ich für mehr Selbstverständlichkeit dahingehend, dass wir aus mehr bestehen, als wir nur aus diesem Funktionieren-Modus und dass das völlig in Ordnung ist. Und dass das für mich bei solchen Einsatzkräften auch schon in der Ausbildung ein ganz klarer Teil ist, wie funktionieren wir leicht? Ja? Was spielt sich leicht in uns an? Warum brennen sie was ein? Warum habe ich den Geruch 20 Jahre später noch in der Nase? Selbstverständlich. Ne? Das ist, wie halt unser Hirn funktioniert. Also ist auch ein Führerschein quasi fürs Hirn. Ne?
Sind wir mit uns selber im Kontakt,
ja,
wie du vorher gesagt
ja,
hast.
Ja, ne? Aber so wie ich halt auch, weiß ich nicht, da bei der Feuerwehr grundsätzliche Dinge wissen, lernen muss, dauernd, weil es checken muss, so gibt es halt auch ein paar so Grundsatzdinge von unserem Hirn, ne? Von unserer Psyche. Das ist, und natürlich hängt alles auch dran, wie fühle ich mich überhaupt in dem Team? Ne? Gibt es da eine gute Teamkultur? Ist das getragen von Vertrauen und Sicherheit oder nicht? Das spielt da alles eine, ne? Bis ins Kleinste, ne? Logisch. Man weiß, Burnout, der größte Schutz vor Burnout bei Teams oder Pflegekräften gerade besonders, weiß man, ist diese tragende Teamkultur. Ne? Das sieht man schon, wie das Angst reduziert, wenn ein Kollege neben mir sitzt, der schon erfahren ist und der eine Ruhe ausstrahlt. Was das in mir fährt, das System im Hirn, das limbische System, wird schon ruhiger. Wenn aber neben mir jetzt ein Kollege sitzt, den ich nicht mag, den ich nicht aushalte, ja, dann fährt mein System nicht leicht runter, wenn der neben mir sitzt. Dann bleibt der Stresslevel hoch und wenn dann vor Ort noch irgendwas ist, was auch noch Sache ist, dann wird es ganz breit blöd. Ich habe das in der Bestattung erlebt. Ne? Ich habe einen Kollegen gehabt, der war schon ein bisschen schwierig, sehr schwierig. Ja? Und wir haben ihn eh zurückgehalten von solchen Geschichten vor Ort, ja? Dass man mit ihm nicht gern wohin gefahren ist, wo man jetzt vielleicht den Sohn daheim angeholt hat, wo sich der hängt hat. Das ist öfter nicht anders gegangen. Und wenn ich mit denen Nachtdienst gehabt habe, habe ich mir oft gedacht, Alter, bitte, Gorsche, hoffentlich ist nichts. Ja, hoffentlich ist nichts, was jetzt über einen Opa aus dem Altersheim hinausgeht. Ja. Und wenn ich mit Dieter oder mit Rudi Dienst gehabt habe, habe ich gesagt, das ist wurscht, was ist, wir machen das. Ne. Scheißegal, was passiert, uns kann nichts umhauen. Ne. Und wir zwei machen das, weil wir sich gegenseitig mögen, weil wir sich vertrauen und weil wir nicht hektisch werden und weil wir irgendeine Lösung finden, wurscht, was ist. Ne. Das sind so ganz feine Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Ne? Darum finde ich das bei der Feuerwehr so super, dass diese, wie man sagt, ne, das Wort Kameradschaft, ne, dass das gepflegt wird, dass da was da wird, dass man auch privat, also dass man auch so, was weiß ich, mal einen Ausflug fährt, Kegelscheiben geht, weil da kommt man sich wieder nahe, da lernt man sich anders kennen, da schafft das, sind so vertrauensführende Maßnahmen auch irgendwie. Ne? So, mal Christkindlmarkt wohin fährt und sich ansauft oder so. Ne? Das sind alles gute Sachen. Ne?
Martin.
Ja.
Dankeschön.
Ja.
Das war wirklich spannender Einblick.
Danke.
Und vor allem auch die Parallelen, die jetzt am Schluss rauskommen, sind zwischen der Arbeit in der Bestattung und der Feuerwehr eigentlich. Also dieses Verlassen aufeinander, sich gegenseitig auffangen.
Ja, ja.
Spannender Einblick.
Ja. Danke gern. Danke für die Einladung. Ja.
Sehr gerne.
Sehr gefreut.
Super.
Ja, danke.
Danke auch an euch übrigens, dass ihr bei diesem Thema heute dabei seid. Bei einem Thema, das ja vielleicht nicht so alltäglich ist. Wir sprechen hier oft über die ganz großen Einsätze, über die lauten, großen Ereignisse, die dann in jeder Zeitung stehen. Aber ich glaube, es sind auch, oder vielleicht ganz besonders diese stillen Momente, wenn das Blaulicht dann schon aus ist, auf die es in unserem Leben als Einsatzkräfte ganz besonders ankommt. Auch dafür soll Platz sein hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Teilt diese Folge sehr gerne mit anderen Einsatzkräften, mit Feuerwehrleuten, aber vielleicht auch mit Menschen in eurem privaten Umfeld, die dieses Thema ganz besonders interessieren könnte. Klickt ganz einfach auf das Teilen-Icon in der Podcast-App oder kopiert die URL im Browser und verschickt den Link ganz einfach per WhatsApp. Vielen Dank dafür und dann hören wir uns hier wieder, wie gewohnt, in 2 Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut wär's.